Vor 2 Wochen haben wir uns mit dieser Frage beschäftigt. Hat Gott versagt? Jemand hat drunter geschrieben, nein, niemals. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ist Gott fair? Und wenn heute jemand drunter schreibt, nein, niemals, dann habt ihr mir nicht zugehört. Also das ist schon mal ganz wichtig. Ist Gott fair? Das ist eine Frage, die uns ja alle beschäftigt, denn wenn wir so in die Welt schauen, in unser Leben, dann denkst du, manches ist einfach nicht fair. Ich hatte zum Beispiel eine relativ behütete Kindheit. Ich durfte in die Schule gehen, bin immer von meinen Eltern unterstützt worden, ich durfte sogar studieren und ich habe BAföG bekommen und irgendwie, ich musste mir nie groß Sorgen machen. Und dann gibt es Kinder, die leben in Syrien, wachsen sie auf und erleben genau das Gegenteil, nämlich, dass ihre Heimat einfach zerbombt wird, dass da nichts übrig bleibt. Ist es fair? Ist es gerecht? Dass es so viel Leid gibt und so viel Not auf der Welt. Dass Kinder auf Krebsstationen sterben müssen, die eigentlich leben wollen. Und andere leben ewig, obwohl sie eigentlich lieber gehen würden. Das sind so Fragen. Ist Gott fair? Ist Gott ein fairer Gott? Mit welchem Gott haben wir es denn eigentlich zu tun? Ich frage mich auch manchmal, warum durfte ich Jesus kennenlernen und manche andere Menschen, die ich kenne, auch die sagen, kann ich nichts mit anfangen. Mein Nachbar sagt, kann ich nichts mit anfangen, irgendwie so, ich bin nicht so christlich oder so. Und ich würde es mir so wünschen, er würde Jesus kennen. Ich würde mir so wünschen, er würde Vergebung kennen. Ist Gott gerecht? Da können wir jetzt noch viele Beispiele finden und jeder von euch hat diese Frage. Ist Gott fair? Ist das okay? Geht es mit richtigen Dingen zu? Und ich finde, diese Frage, ist Gott fair, müssen wir uns auch stellen, also dieser Frage müssen wir uns stellen, auch ganz ehrlich. Und wir können nicht sagen, ja, natürlich ist er irgendwie fair, das ist ein ganz, ganz arg fairer Gott. Ich glaube, wenn wir diese Frage uns zu einfach machen, dann schießen wir am Ziel vorbei, dann machen wir Gott klein, dann machen wir Gott lächerlich, dann ist der große Jahwe, ist auf einmal irgendwie, ja, ein kleiner Gott, der nicht viel kann. Denn diese Welt ist viel zu kompliziert. Und die Fragen, die wir haben, sind viel zu komplex, als dass man die einfach mal schnell runterbrechen können auf ein, ja, Gott ist ein ganz, ganz arg fairer Gott. Jeder bekommt das, was er verdient. Ne, das wäre jetzt unsere Art von Fairness oder von Gerechtigkeit. Ne, so ist aber Gott ja nicht. Aber wer kriegt dann was von ihm und wer kriegt dann nichts? Ich glaube, wer in dieser Welt glauben will, der hat es gar nicht so einfach. Der muss immer trotzdem glauben, trotz dass die Dinge nicht so einfach sind und nicht erklärbar und nicht schön. Der Glaube eignet sich nicht, um komplexe Dinge zu vereinfachen. Haut nicht hin. Ist Gott fair? Und Paulus versucht, diese Frage zu beantworten, und zwar im Römerbrief, mit dem Blick auf Israel. Wir haben uns schon das letzte Mal mit Israel beschäftigt. Und das ist ja ganz spannend im Römerbrief, wenn man sieht, es sind so 3 Teile. Der erste Teil ist so die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Wie werde ich gerettet? Wie finde ich Vergebung, Versöhnung mit Gott? Wie komme ich mit ihm ins Reine? Das ist so der erste Teil. Dann kommt dieser Block Israel, die Kapitel 9 bis 11. Und dann kommt nochmal, wie lebe ich meinen Glauben in der Gemeinde, in der Welt? Also heute bin ich irgendwie ungeschickt. Und man fragt sich so ein bisschen, Paulus, warum schreibst du an die Römer diese Kapitelchen über Israel? Das ist doch jetzt eigentlich völlig daneben, weißt du, das ist vielleicht dein Thema mit Israel, weil du Jude bist. Aber die Menschen in Rom, das ist weit weg, die interessiert es doch nicht. Da können wir bei uns genauso sagen, ja. Der erste Teil ist für uns interessant, der letzte, die Israel-Kapitel, naja, das ist halt Paulus, sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Interessant ist aber beim Römerbrief, dass diese 3 Kapitel in der Mitte, dass das eigentlich die zentralen sind. Mit denen steht und fällt sozusagen alles im Römerbrief. Nämlich der erste Teil, der wäre ungültig, wenn Gott nicht an seinem Volk Israel in der Geschichte gezeigt hätte, dass er treu ist, dass er ein guter Gott ist, dass er ein langmütiger Gott ist, dass er ein Gott ist, der dranbleibt, der treu bleibt, der sein Volk auch nicht einfach fallen lässt oder also wie so eine heiße Kartoffel oder loslässt, weil er sagt, die sind nicht mehr so, wie ich sie brauche, sondern Gott, der treu ist, der mit diesem Volk einen Weg geht. Die ersten Kapitel 1 bis 8, die wären nur fromme Theorie, wenn Gott nicht ein Gott wäre, der das auch in der Geschichte beweist und bewiesen hat und beweisen wird, und zwar an seinem Volk Israel. Deswegen steht für Paulus und fällt für Paulus vieles an diesen Israel-Kapiteln. Für Paulus ist Israel der rote Faden der Liebesgeschichte Gottes mit dieser Welt. Für Paulus ist Israel der rote Faden seiner Liebesgeschichte. In 5. Mose 32 steht, er behütete sein Volk wie seinen Augapfel. Wenn Gott an Israel denkt, dann ist es für ihn nicht nur so ein, ja, da ist irgendwo ein Volk, sondern das ist hier. Ich finde es immer cool, wenn sich was bewegt, deswegen kurze Stille. Und also wenn Gott Israel vor Augen hat, dann hat er sie eigentlich im Auge. Also nicht vor Augen. Und wenn, ihr kennt es, der Augapfel ist ja was ganz Kostbares, der ja schon versteckt ist im Körper. Also man sieht ja nur einen Teil davon. Und wenn da irgendwie eine Kleinigkeit rankommt, ich musste neulich meinem Sohn, der hatte Bindehautentzündung, Augentropfen. Ihr kennt das vielleicht auch mit euren Kindern. Ja, dann, die kneift schon zu, bevor der Tropfen runterfällt. Und das ist immer ein, da muss das Auge so zwingen, dass es aufbleibt. Also, und dann geht der Tropfen doch daneben. Da muss man noch, also ist es irgendwie, ja, wie seinen Augapfel. So kostbar, so wertvoll. Ja, so ist Gott mit diesem Volk verbunden. Und deswegen sind diese Kapitel so wichtig. Weil wenn Gott seinen Augapfel vernachlässigt und es gar nicht merkt, dass da ein Splitter drin ist oder das, ja, da muss man sagen, dann stimmt was nicht. Dann ist dieser Gott auch gar nicht mehr so ernst zu nehmen. Die Frage ist, können wir uns auf Gott verlassen? Und jetzt ist die Frage ja, ist Gott denn fair? Ist Gott fair, weil er hat sich dieses Volk erwählt? Und so diese Frage der Erwählung, wer wird denn erwählt, wer wird nicht erwählt? Und ist Gott denn da fair? Behandelt er denn jeden Menschen gleich? Nein, tut er nicht. Er tut es definitiv nicht. Und die Antwort auf die Frage, ist Gott fair, ist letztendlich die, ich nehme das schon mal vorweg, dass wir als Menschen das nicht entscheiden können, was, ich sage jetzt mal nicht, was fair ist, sondern was gerecht ist. Wir können es nicht entscheiden und überblicken. Wer sind wir Menschen, dass wir Gott da richten oder dass wir meinen, das bewerten zu können? Weil wir meinen gern mal, wir können alles bewerten und hätten über alles die richtige Meinung. Aber Paulus sagt, Vorsicht, wir haben nicht den Überblick, das bewerten zu können. Und ich möchte mit euch drei Punkte anschauen und verschiedene Texte aus dem Römerbrief, aus diesen drei Kapitelchen, mit euch angucken. Der erste Punkt ist Längs- und Querschnitt. Ich finde es eine ganz wichtige Sache, die habe ich gelernt von Martin Benz in einem seiner Podcasts, dieses Beispiel Längs- und Querschnitt. Und zwar, ich habe euch mal eine Zucchini mitgebracht. Warum eine Zucchini? Es hat zwei Gründe. Die Gurke hat jemand schon aufgegessen, die ich gekauft hatte. Und die Banane hatte schon braune Flecken. So. Und jetzt kann ich diese Zucchini aufschneiden und zwar im Querschnitt. Das heißt, so machen wir es meistens. Wir schneiden erstmal hier die Spitze weg. Das kann man sowieso nicht essen. Und dann ja, schneiden wir nochmal ein Scheibchen weg. Dann haben wir hier so einen Querschnitt. So. Und wir bewerten gerne Dinge nach dem Querschnitt. Nämlich nach dem, wie sie jetzt im Moment, hier und jetzt sind. So bewerten wir gerne. Wenn Gott auf Israel schaut, dann macht er das nicht, dass er, oh, da kommen Wassertropfen raus, heiß. Dann macht er das nicht nur im Querschnitt, zack, aufschneiden und gucken, ach so ist es gerade um Israel bestellt, uiuiui, schwierig. Sondern wenn Gott auf Israel und seine Geschichte schaut, dann kann er tatsächlich, und das ist das, was Gott kann, das können wir gar nicht, das mal hier so im Längsschnitt aufschneiden. Und dann sieht er hier richtig, ja, die ganze Entwicklung. Also Gott, wenn er auf Israel schaut, sieht nicht nur das Hier und Jetzt, sondern er sieht die vielen Wegmarkierungen seit Abraham bis heute. Und er sieht die Punkte, wo er seinem Volk treu war und wo das Volk sich ihm zugewendet hat. Er hat nicht nur dieses Zack. Und Martin Benz sagt, wir sind auch im Leben manchmal so, dass wir das gern so bewerten nach dem Jetzt. Und dass wir auch selber vielleicht uns so hinterfragen, wie ist gerade mein Glaube im Jetzt und Hier. Und das ist ja auch wichtig, aber wenn Gott mich anschaut und wenn ich heute sterbe und vorm Richterstuhl stehe, dann hat Gott nicht nur mein Jetzt, sondern er hat die Langperspektive. Er kennt die Zeiten in meinem Leben, wo ich leidenschaftlich war, und er kennt die Zeiten, wo ich lau war. Und er kennt mein ganzes Leben. Es ist nicht nur Zack. Das ist eine ganz andere Perspektive, die Gott hat. Auch auf unsere Gemeinde. Ich finde es gerade super tröstlich zu wissen, Gott schneidet nicht jetzt und sagt, ui, sondern er hat eine Perspektive. Er hat auch das Morgen schon und das Übermorgen und das Überübermorgen. Und so heißt es in Römer 11, Vers 11 und 12, sind sie so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind? Also es geht jetzt um Israel. Querschnitt, merkt ihr? Zack. Sind die so tief gefallen, dass sie jetzt verloren sind? Nein, auf keinen Fall. Jetzt müsst ihr aufpassen. Also das ist jetzt, Paulus ist da ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es ist unglaublich. Sondern ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker gerettet wurden. Um damit zugleich auch die Eifersucht der Juden zu wecken. Also das war jetzt auch noch für was gut, dass die Juden Jesus nicht erkannt haben, obwohl er mitten unter ihnen gelebt hat. Nämlich, dass das Evangelium zu den anderen Völkern gebracht wird und da Menschen aus sonst wo Jesus finden. Mit dem Ziel, dass dann Israel auf die anderen Völker sagt und sagt, ui, das ist doch unser Gott, von dem die ganze Zeit reden. Und dass sie eifersüchtig werden auf diese Völker, die eigentlich ja nicht erwählt sind von Gott. So, jetzt passt auf, wir gehen noch weiter. Wenn nun die anderen Völker so reich beschenkt wurden, weil die Juden Gottes Angebot der Erlösung ablehnten, wie viel größeren Segen wird es dann für die Welt bedeuten, wenn die Juden es schließlich annehmen? Gottes Geschichte mit Israel bedeutet in jedem Fall einen Segen für uns. Und wenn Gott auf Israel schaut, dann ist es ein, das ist jetzt so, damit, und das ist wichtig, und am Ende wird der Segen aber übergroß sein und überreich sein. Das ist Gottes Längsschnitt. So viel zur Zucchini. Zweiter Punkt. Das haben wir schon angesprochen, wir haben so Scheuklappen, nämlich die Frage, was ist eigentlich gerecht? Oder was ist fair? Und dann mehr bei fair merken wir, fair ist so eine, jeder kriegt irgendwie das Gleiche und so, das wäre fair. Fair ist in der Schule, dass der die Note kriegt, die er verdient hat. Unsere Gerechtigkeit, die wir im Kopf haben, hat ganz viel auch mit Leistung zu tun, weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo es ganz viel um Leistung geht. Und Gottes Gerechtigkeit ist tatsächlich eine ganz andere. Deswegen ist sie nicht fair, weil fair funktioniert irgendwie, würde schon funktionieren, aber dann wäre das Leben recht langweilig, wenn jeder immer nur das Gleiche kriegt. Wer leistet, bekommt. So ist unsere Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, das haben wir am Anfang schon gehört, ist, ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Also Gottes Gerechtigkeit hat was mit Erbarmen zu tun. Dieses Erbarmen verschenkt er, wem er halt eben will. Und dann heißt es weiter, Gottes Zusagen erhalten wir also nicht, indem wir sie uns wünschen oder uns darum bemühen, sondern Gott erbarmt sich über den, den er erwählt. Und es geht jetzt nicht in unseren Kopf rein, warum Gott so ist, weil wir uns vielleicht manchmal anderen Gott wünschten, der irgendwie eine andere Art von Fairness hätte. Aber er ist der Schöpfer, er hat die Welt gemacht und wo er es gemacht hat, hat er sie gemacht und er sagt, wem ich mich erbarmen will, dem erbarme ich mich. Punkt. Nur wir müssen aufpassen, dass nicht unsere Gerechtigkeit der Maßstab ist, Gott zu bewerten. Ich glaube, dann sind wir auf dem Holzweg. Und der dritte, wir haben noch eine Bibelstelle dazu. Ach nee, das war doch die Bibelstelle. Und der dritte Punkt, da geht es jetzt nochmal um Gottes Erbarmen, um seine Souveränität. Gott entscheidet, so wie er entscheidet. Wir können uns gerne daneben stellen und sagen, wir würden es anders machen. Gott ist da ein bisschen komisch. Wir würden es anders, gerechter, fairer machen. In Römer 9, 20 und 23 steht, was denkst du, wer du bist? Du bist doch nur ein Mensch und willst mit Gott streiten? Sagt das Geschaffene etwa zu seinem Schöpfer, warum hast du mich so gemacht? Wenn ein Töpfer Gefäße aus Ton formt, hat er da nicht das Recht, aus demselben Klumpen Ton ein Gefäß für besondere Anlässe und ein anderes für den gewöhnlichen Gebrauch herzustellen? Wenn Gott seinen Zorn zeigen und seine Macht ausüben will, kann er viel Geduld mit den Gefäßen seines Zornes haben, die zum Verderben bestimmt sind, und dadurch den Reichtum seiner Herrlichkeit denen erweisen, die er als Gefäße seines Erbarmens dafür vorbereitet hat. Das Bild ist ja von Jeremia, der musste ja zum Töpfer gehen und dazugucken. Und da wird aus dem tumpen Klumpen Ton wird was hergestellt. Und dann kann der Töpfer kann dann sagen, das ist ein super Klumpen Ton, so, und da wird was Schönes draus. Und wenn es dann misslingt, kann er sagen, ich stampfe alles nochmal ein und mache es nochmal neu. Er kann auch sagen, es ist nicht so schön geworden, aber da stelle ich raus dann als Aschenbecher für die Raucher oder was weiß ich. Oder als Vase, die irgendwo steht, wo keiner rankommt, wo es keiner sieht, so. Und die schöne Vase, die mir gelingt, die stelle ich direkt in den Eingangsbereich und mache meine schönsten Blumen rein, so für einen ganz besonderen Gebrauch. Gott kann das machen, wie er will. Ob er das einstampft, ob er es für den Gebrauch, für den Zweck, das ist ganz allein seine freie Entscheidung. Ob das fair ist, keine Ahnung, aber er ist der Schöpfer, der Töpfer, Schöpfer. Gott kann auch sagen zu einer Tasse, die ihm misslingt, weil sie vielleicht eine kleine Delle drin hat, diese Tasse, die ist besonders, weil so eine Tasse hat niemand. Das ist meine Lieblingstasse. Wir haben zu Hause so eine Töpfertasse, da ist eine richtig dicke Delle drin, das ist natürlich gewollt, aber ich finde die echt schön. Ja? Das ist eine ganz besondere Tasse. Also Gott beurteilt auch nicht einfach nach der Leistung, nach dem, du bist aber ganz besonders schön und rein und perfekt. Gott kann etwas Unperfektes, ein Gefäß des Zornes, kann er auch verwenden zur Freude, zu seiner eigenen und es wenden in ein Gefäß der Rettung. Das kann er machen, wie er will. So macht Gott das, so wählt er aus. Und dann bringt Paulus Beispiele. Da ist ein Rechtschreibfehler übrigens drin, ihr entdeckt es vielleicht. Ismael ist der erste Sohn Abrahams. Und jetzt sagt Paulus aber, der Segen, die Verheißung lag nicht auf der Hagar, also auf der Frau, auf der Sklavin, sondern auf Sarah. Deswegen hat er den Isaak erwählt, den Zweitgeborenen, weil er ist der Sohn der Verheißung. Gottes freie Wahl. Jetzt könnte man sagen, ja, aber da kann man ja sagen, das mit der Hagar, das hatten wir ja erst hier, Jahreslosung, da haben die ja wen getrickst, Abraham und Sarah und so, das war alles nicht gut, das hat sich ja auch als schwierig rausgestellt. Deswegen ist Gott da schon gerecht und fair. Jetzt kommt das zweite Beispiel, da wird es schon schwieriger. Jakob vor Esau. Esau ist der Erstgeborene, jetzt sind die Zwillinge. Da kann man jetzt nicht mehr sagen, der eine ist von der Mutter der Verheißung und der andere nicht, sondern ja, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst, so sagt Gott in Maleachi. Seine freie Gnadenwahl. Ich persönlich hätte mich wahrscheinlich für den Esau entschieden. weil der ist irgendwie ein bisschen tougher und nicht so ein Lügner und so ein Hintenrum und so, als der Jakob. Aber Gott erwählt den Jakob als Kind der Verheißung. Drittes Beispiel, jetzt wird es noch komplizierter, der Pharao. Gott erwählt den Pharao, damit er sein Herz verstockt. Damit Gott zeigen kann, welche Macht er hat und damit er sein Volk noch glorioser ausziehen lassen kann aus Ägypten. Dazu wird der Pharao erweckt, damit das Herz verstockt wird. Und Gott kann es tun. Und es ist irgendwie vielleicht unfair, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es... Und das letzte Beispiel, das hatten wir schon. Israel wird ein Stück weit die Augen verschlossen, kriegen eine Decke vor den Kopf, damit sie Jesus nicht erkennen können als ihren Retter, damit die anderen Völker, dass da viele Jesus kennenlernen und Israel eifersüchtig wird. Freie Gnadenwahl Gottes. Er kann das machen, wie er will. Und da im Römerbrief, wenn man so diese drei Kapitel liest, wird es einem echt auch schwindelig und man versteht es auch ganz schwer. Aber was bleibt ist, Israel ist der rote Faden der Liebesgeschichte Gottes mit dieser Welt. Und daran wird sich auch nichts ändern. Und dass Gott Israel behütet und bewahrt wie seinen Augapfel, daran wird sich auch nichts ändern. Auch wenn vielleicht der Querschnitt im Moment vielleicht nicht so schön aussieht. Aber im Längsschnitt hat Gott einen Plan mit diesem Volk. Hat Gott einen Plan mit mir und mit dir. Gott ist kein fairer Gott. Das hat den einfachen Grund, weil Gott es liebt, uns Geschenke zu machen. Und Geschenke sind niemals fair. Wenn ich jetzt was krieg, dann müssten andere sagen, ich will doch genau das Gleiche auch haben. Dann wäre Gott fair. Dann wäre es aber wieder kein Geschenk, keine Gnadengabe. Ich möchte euch zum Ende etwas vorlesen oder erzählen, was ich gelesen habe, was mich irgendwie sehr berührt hat, weil ich glaube wirklich, dass wir mit unserer Vorstellung von Fairness und von Gerechtigkeit ganz schnell so an unsere Grenzen kommen, dass wir da große Scheuklappen aufhaben. Und das ist eine sehr bewegende Geschichte von Gerald Sitzer, der seine Familie bei einem Autounfall verliert. Also seine Familie heißt die Mutter, seine Frau und seine Tochter. Drei Generationen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Dem Fahrer konnte man vor Gericht nichts nachweisen, weil es irgendwie keine Zeugen gab oder so. Und es konnte nicht nachgewiesen werden, eindeutig, dass er gefahren ist. Obwohl es eigentlich irgendwie doch offensichtlich war, dass er unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Er ist also freigesprochen worden. Also eine unglaublich himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und Gerald Sitzer hat sich lange mit dieser Frage, warum beschäftigt, warum gerade ich, warum muss ich dieses schreckliche Leid erleben, diesen unglaublich schmerzhaften Verlust. Und eines Tages hatte er eine unglaubliche Erkenntnis. Er hat nämlich seine Augen geöffnet für das Leid und für die Not in dieser Welt und hat festgestellt, dass er in einer Kultur lebt, in einer Welt lebt, wo es uns oft viel besser geht als vielen anderen auf der Welt. Wir viel bessere Bedingungen haben. Und dass es vielen viel schlechter geht als uns. Und dann hat sich in ihm die Frage auf einmal umgedreht. Und er hat sich gefragt, warum ich? Warum geht es mir so gut? Warum durfte ich in meinem Leben so viele schöne Dinge erleben mit wunderbaren Menschen, die Gott mir an meine Seite gestellt hat? Habe ich das verdient? Und ich möchte ihn noch selbst zu Wort kommen lassen. Selbstverständlich habe ich es nicht verdient, drei Menschen aus meiner Familie zu verlieren. Aber wieder bin ich mir nicht sicher, ob ich es verdient habe, überhaupt mit ihnen zusammen zu sein. Linda war eine Frau mit ausgezeichneten Qualitäten und stand mir auch während einigen harten Jahren liebevoll zur Seite. Meine Mutter führte ein gutes Leben und hat bis zum Schluss Menschen geholfen. Außerdem verhielt sie sich unglaublich einfühlsam, als ich in meiner Teenagerzeit rebellierte. Diana, meine Tochter, sprudelte nur so vor Lebensfreude. Vielleicht habe ich es nicht verdient, sie zu verlieren, aber ich hatte es auch nicht verdient, dass sie Teil meines Lebens geworden sind. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich lieber in einer fairen Welt leben möchte. In so einer Welt wäre ich nie Opfer einer so unverdienten Tragödie. Aber genauso wenig würden mich unverdiente Geschenke überraschen. Gottes Gnade, wie ich sie durch die drei lieben Menschen erfahren habe, die jetzt nicht mehr da sind, hätte ich nie erlebt. Der Nachteil einer völlig fairen Welt: es gibt keine Geschenke. Denn Geschenke verdienen nur diesen Namen, wenn sie unverdient sind. Amen.